Moin und herzlich willkommen zum Zwischenraum, dem Podcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung im Job. Wir wollen hier fundierte Erkenntnisse aus der positiven Psychologie mit Impulsen aus der Coaching-Praxis und konkreten Tools für deine direkte Umsetzung in der Arbeitswelt beleuchten. Mein Name ist Johanna Mühlbeier. Ich bin systemische Coachin, Prozessbegleiterin und Teamentwicklerin und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, und zwar in die allererste Folge des Zwischenraums. Die ein oder andere kennt mich vielleicht noch aus dem Equalate-Podcast oder ist darüber aufmerksam geworden. Und ich freue mich aber natürlich auch, dass hoffentlich viele neue Zuhörenden hier mit dabei sind. Wer noch mal ein bisschen genauer wissen will, was eigentlich die Idee des Podcasts ist, kann auch noch mal in den Teaser reinhören. Wir würden hier jetzt vielleicht nur noch mal ganz kurz beleuchten, die drei Formate, die euch in diesem Podcast erwarten. Und zwar, wir starten heute gleich direkt mit dem ersten Format, nämlich im Gespräch mit. Hier habe ich verschiedene FachexpertInnen aus dem Bereich Coaching, positive Psychologie, mit denen ich ja verschiedene Fragestellungen, die hoffentlich auch euch interessieren, näher beleuchten möchte. Und das zweite Format sind die kleinen Solo-Folgen. Das heißt, da werde ich ganz konkret Interventionen vorstellen, die ihr selber ausprobieren könnt oder zum Beispiel auch in eurem Team. Und zu guter Letzt freue ich mich, den Coaching-Dialog hier als drittes Format gemeinsam mit Coachin und Autorin und Trainerin Caroline Giesemann zu machen. Und ich würde sagen, wir verlieren aber jetzt erstmal keine weitere Zeit und starten direkt rein. Und zwar mit meiner allerersten Gästin, die ich ganz kurz vorstellen möchte. Und zwar ist es Maileen Modrak. Auf LinkedIn habe ich einen ganz schönen Satz unter ihrem Profil gefunden. Sie schreibt: Positive Psychologist by Training, Communication Manager and Trainer by Trade and Mountain Enthusiast by Heart, was ich schon mal sehr schön fand, als ich es gelesen habe. Sie ist unter anderem Level 1 Trainerin der positiven Psychologie und ich durfte die letzten 4 Monate ganz, ganz viel von ihr lernen und habe viele spannende und inspirierende Impulse von ihr bekommen. Sie ist obendrein aber eben auch selbstständig als Trainerin, als Speakerin, Dozentin und Coachin und hat ursprünglich mal ihren Background im Bereich Kommunikation und war mehrere Jahre im Journalismus tätig. Und damit würde ich sagen, starten wir rein. Hi Maileen, schön, dass du da bist.
Hi Johanna, vielen Dank für deine Einladung. Schön, bei dir hier im Zwischenraum zu sein.
Ja, ich würde sagen, wir starten mit einem kleinen Check-in. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir ganz am Anfang, ich mir einen kleinen Satzgenerator oder eine Frage von ChatGPT ausgeben lasse und ich dich als kleines Warm-up bitten würde, den zu vervollständigen. Und das, was er mir rausgegeben hat, ist etwas, das mir in letzter Zeit unerwartet Energie gegeben hat, ist. Was würdest du spontan sagen?
Etwas, das mir in letzter Zeit unerwartet Energie gegeben hat, ist mein Boxtraining. Ich finde Sport und Bewegung ein wahnsinnig kraftvolles Instrument dafür, immer wieder bei sich selber anzukommen, immer wieder auch einen Gegenpol zu. Da ist mental und im Kopf manchmal ganz schön viel los, das uns beschäftigt und das wir mitnehmen durch unseren Alltag. Und egal, ob das was sehr Ruhiges ist, Beruhigende, beziehungsweise so richtig so Seelensportarten oder ob es was sehr Energiegeladenes im wahrsten Sinne des Wortes ist, das ist auf jeden Fall so einer der großen Lifehacks in Anführungsstrichen, die ich in den letzten Jahren für mich gefunden habe.
Ja, da kommt die Mountain Enthusiast by Heart, würde ich sagen, ja auch schon fast ein bisschen mit raus.
Ja, das stimmt. Und das ist so spannend. Das wird auch immer wieder gespiegelt. Ich finde tatsächlich so diese Perspektive einzunehmen von, was habe ich vielleicht eingesammelt auf so einer methodisch oder Ausbildungsebene? Was ist das, was ich tatsächlich tue? Und was sind vielleicht auch Bereiche oder Teile, die vielleicht gar nicht auch verbunden sein müssen zu meinem Job, in denen mir das Herz wirklich aufgeht? Also vielleicht eine Idee. Was wäre dein Herzensprojekt, Johanna?
Oh, ich würde sagen, ein Herzensprojekt ist eines, in dem ich genau jetzt gerade drin stecke. Und das ist auf jeden Fall diesen Podcast zu starten, der auch, muss ich ehrlich gestehen, schon seit einem Jahr oder sogar schon länger in mir brodelt. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass ich die letzte Folge meines ersten Podcasts aufgenommen habe. Und irgendwie, ja, bin ich nicht so ins Tun gekommen. Und der wirklich dann ausschlaggebende Punkt war dann, dass ich jetzt ja mit der Ausbildung auch ja eine Form von Zertifizierungsprojekt brauche. Und da war dann der Anstoß zu sagen, hey, das mache ich doch vielleicht mit dem Podcast. Und ich merke gerade, ich gehe da sehr drin auf. Und das ist, auch wenn es sehr beruflich orientiert ist, aber auch eins, wo ich ganz, ganz viel Energie und Freude rausziehe. Wir wollen heute ja ein bisschen mal in die Grundlagen der positiven Psychologie reinschauen. Es gibt sicherlich viele, die hier hören und die vielleicht auch noch nie was von der positiven Psychologie gehört haben. Genauso wie vielleicht aber auch Personen, die in dem Kontext schon ein bisschen mehr unterwegs sind. Und ich habe es gerade schon eingangs in deiner Vorstellung erwähnt. Du selber bist auch schon sehr lange mit der PP, ich kürze es mal ab, unterwegs. Bist dort eben auch als Trainerin zertifiziert. Und ich würde mal sagen, lass uns mal so ein bisschen erstmal das Thema positive Psychologie beleuchten, für die, die da noch so gar keine Beziehung zu haben. Wie würdest du jemandem die positive Psychologie erklären, ja, der oder die noch nie davon gehört hat?
Positive Psychologie ist die Wissenschaft des gelingenden Lebens. So kurz können wir das auf einen Satz reduzieren bzw. zusammenbringen. Sie ist entstanden in den 90er Jahren in den USA, wurde kollektiv aus Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, mehrheitlich Psychologen, die Feststellung gemacht haben, dass wir in Zeiten leben, in denen wir wahnsinnig viel Wohlstand erleben, mehr als jede Generation davor in den 90er Jahren, in der wir einen guten Zugang zu Bildung und Bildungssystemen haben, dass Bildung auch entgegen unserer heutigen Wahrnehmung gerechter ist, als sie es jemals zuvor war, wenn wir mit der Vergangenheit abgleichen. Und dass wir zum Beispiel in guten Gesundheitssystemen, in einer guten Gesundheitsversorgung leben und gleichzeitig wir als Personenkollektiv, als Gesellschaft, wenn man so will, unglücklicher sind und werden als jede Generation, die vor uns gelebt hat. Das zeigte damals in den 90er Jahren vor allem ein ganz, ganz großer Forschungskorpus zum Thema Depression und depressive Tendenzen unter Menschen. Und das war so ein bisschen so ein Shift in der Wissenschaft, der Psychologie, der Menschen dazu bewogen hat zu sagen, hey, wir müssen grundständig ein Stück weit tiefer verstehen, was trägt eigentlich zu einem Leben bei, das Menschen zufrieden macht, dass sie gesunde Beziehungen führen lässt, dass sie Kommunikation und Konfliktkommunikation bewältigen lässt, dass sie gesund und lange sozusagen auch erfüllt in Anführungsstrichen in ihrem Beruf tätig sein können. Und sie wollten das sozusagen näher verstehen. Das heißt, wenn wir uns so Psyche oder Erleben und Erleben vorstellen auf einer Skala von minus 10 bis plus 10, dann ist das, was uns ganz lange und auch jetzt noch ganz häufig begegnet, wenn wir an psychologische Kontexte denken, das Heilen von Psychopathologie, also das Heilen von Erkrankungen, das Begleiten von Menschen, die eine klinische Diagnose haben, zum Beispiel eine Angststörung, eine Schizophrenie, eine Bindungsthematik oder. Und ganz wenig, bis vor 30 Jahren, hat eben eher auf dieser Seite zwischen 0 und plus 10 die Frage gestellt, was lässt denn Menschen eigentlich unter so einem Präventionsgedanken gesund, zufrieden, vielleicht sogar sowas wie glücklich sein? Und jetzt habe ich viel erzählt und Einordnung gegeben. Das heißt, positive Psychologie ist, wenn ich es ganz kurz aus meiner Perspektive fasse, sowas wie Ressourcenförderung, sowas wie aktiv die Frage stellen, was trägt eigentlich zu meinem Leben bei? Auch wenn ich in Anführungsstrichen im klinischen Sinne erstmal ein gesunder Mensch bin, kann ich ja auch trotzdem mein Leben ein Stück weit gestalten. Und das nicht in so einer gefühligen oder so einer Lebensratgeberperspektive, das begegnet uns ja auch manchmal im Alltag, sondern eher unter dieser Frage von, was wissen wir wirklich belegt? Das heißt, wozu gibt es Forschung? Was sind daraus abgeleitet Ansatzpunkte, von denen wir wissen, die haben irgendwas mit einem möglichst gelingenden Leben zu tun?
Und ich finde das schon mal sehr, sehr wertvoll, dass du auch zwei Aspekte reingebracht hast. Zum einen auch, was es nicht ist, kommen wir gleich vielleicht auch noch mal ein bisschen näher dazu oder welche Missverständnisse auch damit einhergehen. Und was du mit dieser Skala ja auch noch mal so ein bisschen unterstrichen hast. Und ich finde diesen Satz so sehr aussagekräftig, dass ja damit einhergehend auch häufig gesagt wird, dieses ne, build what's strong, anstatt zu sagen, hey, fix what's wrong. Und genau das schafft ja im Prinzip diese Balance aus. Also natürlich müssen wir uns angucken, wenn wir irgendwie krank sind oder großes Leiden haben, was können wir da tun? Aber eben nicht nur aus diesem, wir fixen das jetzt Perspektive, sondern eher, wie können wir auch, ich finde es immer so schön, auch sozusagen wie so eine Waage es zu sehen und auf der anderen Seite sehen zu gucken, wie können die Dinge, die zu unserem Wohlbefinden beitragen, auch vielleicht noch ein bisschen größer oder präsenter werden und damit ja auch irgendwie mehr Raum bekommen. Du hast jetzt ja erstmal so einen Rahmen gegeben, für viele ist, wir wollen gleich ja auch direkt mal so in die Arbeitswelt schauen, aber so Psychologie auch erstmal so ein Riesenthema, wo man denkt, ja, okay, was fällt denn da jetzt runter, was für mich relevant sein könnte? Kannst du mal so ein paar Stichworte nennen, welche Themen unter die positive Psychologie zum Beispiel fallen?
Absolut. Die Waage, die du gerade in den Raum gebracht hast, die ist ein wunderbares Bild dafür, welche Logik psychologische Fachdisziplinen einnehmen können. Und diese Logik von build what's strong, also lass uns das fördern, was an Tragfähigem, an Gutem da ist, das ist eben eine, die der positiven Psychologie wirklich inhärent ist. Und damit finden wir solche Themenfelder wie die große Frage nach Stärken, also was macht mich im Mensch im Sinne von bestmöglichen menschlichen Qualitäten aus und habe ich ein Vokabular dafür? Also kann ich zum Ausdruck bringen, dass ich vermute, dass eine Stärke von Johanna Freundlichkeit ist oder eine Stärke soziale Intelligenz sein könnte? Das ist eines der großen Themen und auch gerade, wenn wir gleich über Arbeitswelt sprechen, ist Stärkenarbeit wirklich was, was sich so für den Kontext von Führung total gut eignet. Feedbackgespräche, Mitarbeitendengespräche, Jahresendgespräche konkreter zu fassen, weil es eben einen Unterschied macht, ob ich spiegeln kann, ich bewundere dein großes Führungsvermögen und deine Disziplin oder deine Detailorientierung oder ob ich auf einer eher generischen Ebene formuliere, das hast du gut gemacht. Das heißt, Stärkenarbeit ist etwas, was ich in der positiven Psychologie sehr zentral finde. Aber auch solche Themen, die wir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht vermuten würden, wie Resilienz, also unsere psychische Widerstandsfähigkeit und die Frage danach, wie können wir in Zeiten von Krise, von Konflikt, von Auseinandersetzung unser psychisches Wohlergehen ein Stück weit stützen und wie leicht oder schwer fällt es uns, uns auch von kleinen oder größeren Schicksalsschlägen, Herausforderungen zu erholen. Auch das natürlich ein großes Thema im Unternehmenskontext. Dann finden wir solche Themenbereiche wie Werte, was ist mir bedeutsam und wichtig, was gibt mir Richtung im Leben, die Frage nach Sinn, aber auch Themen von Gesundheit und Prävention, das wäre ja auch in der Logik von, was ist eigentlich hilfreich und stützend für meine Gesundheit denken können und weniger unter der Logik von, was tue ich eigentlich, wenn ich merke, dass irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist oder im Sinne von wirklich Krankheitswert. Das können wir jetzt ganz lange fortführen, bis zu so einem Punkt von posttraumatischem Wachstum, der Frage danach, was kann auch aus ganz schwierigen, widrigen Lebensereignissen für ein Erleben von Sinn und Beziehungsqualität resultieren. Ich glaube, das, was mir wichtig ist zu betonen, ist, dass positive Psychologie eben keine Happyologie ist. Und das wird manchmal im Außen so geframed und zugegebenermaßen, wenn ich dieses Fach nochmal neu benennen dürfte, Wunsch ins Universum quasi, dann würde ich es vielleicht eher sowas wie konstruktive Psychologie oder wachstumsorientierte Psychologie benennen, weil dieses Adjektiv positiv doll aufgeladen ist und in Menschen manchmal die Assoziation hervorruft, aha, das sind Menschen, die machen irgendwie was, was vielleicht einen esoterischen Anstrich hat und darum geht es eben nicht, sondern uns geht es wirklich als wissenschaftlich fundierte Fragestellung darum zu verstehen, was konstituiert ein zufriedenes Leben.
Ja, und ich finde, dass unterstreicht auch nochmal so schön das, was ich auch sonst, aber auch beim Thema Psychologie immer noch so ein bisschen wahrnehme. Du hast diesen Aspekt von Gesundheit mit reingebracht und wenn wir mal klassisch auf, ich sag mal, körperliche Gesundheit schauen, also im Sinne von, auch im Sport ziehe ich immer so gerne diese Parallele, da gucken wir ja nicht nur, dass wenn wir eine Verletzung haben, gucken, wie können wir sie heilen, sondern wir versuchen ja eigentlich durch regelmäßig Sport treiben, ja auch präventiv unterwegs zu sein, ne? Das stärkt die Muskeln, Knochen, was auch immer. Und ich finde es ganz spannend, dass ja, dieses das, was ja auch uns stärkt, sowohl auf der körperlichen als auch natürlich auf der mentalen Seite, ja, auch in unserer Welt und die Arbeitswelt werden wir gleich mal noch ein bisschen stärker in Fokus setzen, aber häufig auch noch gar nicht so doll im Fokus steht, sondern ich eher das Gefühl habe, so, dann, wenn der Baum brennt, ja, dann müssen wir auf jeden Fall was machen. Du weißt nicht, wie erlebst du das?
Absolut. Und das ist so schade, weil damit ja irgendwie auch Räume zugehen, die wir vorher aktiv gestalten können. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist, wenn wir mal in den Teamkontext hüpfen, in dem Bereich Projektmanagement, dass ich es immer wieder erlebe, dass Menschen sagen, naja, da werden zum Beispiel Termine oder Fristen in Anführungsstrichen nicht eingehalten und ich viele Führungskräfte im Coaching erlebe, die sehr dolle dafür Sorge tragen wollen, dass Menschen vorab oder frühzeitig kommunizieren und sozusagen damit Handlungsoptionen offen lassen. Im Sinne von, ich erlebe mich trotzdem aber noch als Mensch, der kann irgendwie gestalten. Wenn ich aber erst an diesen Punkt komme, wo das Fass eigentlich schon überläuft, dann habe ich so wahnsinnig wenig Gestaltungsspielraum. Und da gibt es eine schöne psychologische Übersetzung, denn dann erleben sich Menschen eben nicht mehr als wirksam, denn dann habe ich wenig sozusagen Handlungsoptionen, wenig Möglichkeiten, noch selber was zu drehen. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel generell auch dafür, was die Wissenschaft der positiven Psychologie propagiert und was sie dem Mensch sozusagen an die Hand geben möchte als Idee und Werkzeug. Diese Logik von, ich kann eben einerseits mich mit Herausforderungen, Problembewältigung befassen oder ich kann auf der anderen Seite Ressourcen fördern und stärken dafür, dass ich dann für die Zeiten, in denen ich es brauche, auch gut aufgestellt bin.
Ja, und ich finde, da wird auch nochmal so ein, zwei Aspekte deutlich, die ich auch gerne nochmal mit unterstreichen würde. Also zum einen, es ist eben wirklich eine Wissenschaft, wo man natürlich manchmal der Praktikerinnenwelt auch schon wieder sagen kann, ja, okay, wie kriege ich das denn alles gut übertragen? So, ne? Wie kriege ich schnelle Quick-Fixes? Das ist ja auch häufig das. Aber trotzdem erstmal ist es sehr, sehr fundiert. Greift ja auch, muss man korrekterweise sagen, ja auch auf viele Dinge zurück, die es auch schon weit vor der Betitelung der PP gab, also viele Konstrukte, was du ja auch sagst, von Resilienz, Achtsamkeit, aber auch viele andere Dinge gab es natürlich und wurden auch schon viel früher erforscht. Und das andere, was ich aber auch nochmal so schön finde, das habe ich selber auch in der Ausbildung nochmal so gemerkt, ich meine, heißt ja auch Anwenderin der positiven Psychologie, es gibt jetzt nicht so das eine Programm, was man abspulen muss und sagen, hey, dann bist du irgendwie happy und zufrieden, sondern ich finde, es ermächtigt auch da wieder so ein bisschen zu schauen bei mir oder auch im Arbeitskontext in meinem Team, was brauchen wir denn gerade? Ne? Was passt zu meinem Kontext? Was passt vielleicht auch zu unseren Themen und unserer Situation? Das heißt auch da eher dieser Appell, ja, vielleicht mal zu gucken, okay, was ist für mich, für uns gerade besonders relevant? Oder wie denkst du dazu?
Das teile ich absolut. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und zentral. Und gerade wenn wir vielleicht auch nochmal so diese Frage stellen von der Markt in Anführungsstrichen an sowas wie Weiterbildung oder Auseinandersetzung, wenn ich jetzt in Unternehmen gucke, der ist ja wahnsinnig groß. Also das ist ein Meer an Möglichkeiten. Und dann stellen sich verständlicherweise und legitimerweise Menschen die Möglichkeit, na, wie kann ich denn wählen und wie kann ich denn überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, was ist eigentlich jetzt gerade wirklich hilfreich? Und ich finde, das, was die positive Psychologie leistet, ist, dass sie wirklich sehr, sehr bedürfnis- und bedarfsorientiert agiert. Das heißt, es ist hier kein Quick Fix im Sinne von One Fits All. Ich komme einfach mal und mache einen generischen PP-Workshop bei dir im Unternehmen, sondern Menschen mit dieser Expertise versuchen sehr zu verstehen, was sind wirklich die Stellschrauben, die die Wirksamkeit herstellen könnten. Also was ist sozusagen thematisch, inhaltlich etwas, das für ein Team noch hilfreich sein könnte, von Resilienz über Stärkenarbeit, über Kommunikationsarbeit, über Gesundheitsarbeit oder. Und das dann sozusagen auch auf einer individuellen Ebene möglichst mit Wirksamkeit zu versehen, das finde ich wirklich nochmal was sehr Besonderes in der positiven Psychologie. Und da geht es dann tatsächlich, und das ist das ganz Spannende, gar nicht so sehr um die Breite der Methodik, die dieses Fach auch hat, dass es sich aber mit anderen Fächern durchaus auch teilt, sondern da geht es viel auch um so eine Haltungsgeschichte. Also ich glaube, das, was total wichtig ist innerhalb der PP, Menschen wie du, die das sozusagen in die Anwendung bringen, ist sowas wie so ein sehr humanistisches Menschenbild, so ein Blick auf Personen, der da heißt, Menschen sind erstmal grundständig aktiv und positive, in Anführungsstrichen, Wesen, haben die Veränderungsbereitschaft, haben eine Bereitschaft und häufig auch ganz viel Lust und Neugierde, sich zu entwickeln. Und das macht für mich so einen wichtigen Unterschied in der Begleitung von Prozessen, von Teams, von Miteinander. Wirklich so diese im Positive Coaching reden wir gerne von der U-Form. Also wenn wir uns alle mal vor unserem inneren Auge ein U, ein großes geschriebenes U vorstellen und ich möchte an einem Konflikt oder einer Herausforderung arbeiten, dann ist es total hilfreich. Ich beginne aber an diesem U sozusagen oben links in der Logik von, wir sprechen erstmal über etwas, was gerade hilfreich ist, was gut läuft. Das ist eine wunderschöne, positive, emotionen triggernde Frage zum Eingang gestellt. Wo erlebst du gerade eine Form von Energetisierung? Und aus so einer Haltung heraus dann über, was soll jetzt gerade anders werden? Wo sind Schmerzpunkte, Konfliktpunkte zu sprechen? Da passiert meistens sehr viel häufiger, als wenn wir es quasi sehr frontal, konfrontativ in so eine Thematik starten.
Ja. Und ich finde, das sind auch nochmal zwei Aspekte, die ich so da auch raushöre, die ich unterstreichen möchte. Das eine ist, was du auch so ein bisschen mit angeteasert hast, die Haltung, die aber auch Unternehmen, Führungskräfte, Personen, die sagen, hey, irgendwie resoniert jetzt auch das Thema in mir, vielleicht möchte ich da in dem Kontext was machen, auch ein Stück weit, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, mitbringen müssen, aber es auf jeden Fall gut tun würde, das mitzubringen. Und das, ja, und das Zweite, was ich gerade auch nochmal dachte, das bedeutet eben aber auch eine ganz schöne Selbstverantwortung. Ich erlebe oft im Arbeitskontext das Thema Beratung. Ich meine, das ist ein Wort, was ich manchmal finde, auch sehr verbrannt ist, weil da kommt jemand vom Außen, will um Gottes Willen nicht sagen, dass das alle Beratenden machen, aber gefühlt fliegen einmal rein, analysieren, treffen Entscheidungen und fliegen wieder raus. Und da passiert ja häufig gerade auf der Menschenebene vielleicht etwas weniger, dieses zu sagen, zu gucken, was braucht ihr gerade, ne? Was ist auch so das, was wir uns erstmal selber anschauen müssen, und damit die Verantwortung ja auch nicht an andere abzugeben. Also den Aspekt finde ich da auch in der Arbeit mit der PP grundsätzlich erstmal sehr interessant und vor allem auch sehr, ja, sehr sinnvoll und relevant auch für den Arbeitskontext.
Mich würde total interessieren, ja, wie du damit umgehst. Also diese, wenn du in diesem Moment von, ich merke, da haben vielleicht Menschen auch manchmal eine falsche, in Anführungsstrichen, oder eine missverständliche Vorstellung von, was Beratung oder Coaching leistet an der einen oder anderen Stelle. Wo begegnet dir das und wie gehst du damit um?
Ja, also im Coaching würde ich behaupten, ist es meistens so, dass, also ich versuche natürlich immer sowieso über ein Erstgespräch, gerade das Erstgespräch, was sowieso Standard bei mir ist, natürlich genau auch diese Haltung von Anfang an zu kommunizieren, ne? Hilfe zur Selbstlösung bedeutet, ich unterstütze, aber am Ende übernehme ich nicht die Arbeit und kann das auch gar nicht. Also das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite, wenn ich das aber dann in einem Prozess merke, zum Beispiel im 1-zu-1-Coaching, dann würde ich sagen, hilft manchmal auch da tatsächlich nochmal die Meta-Adressierung von dem Aspekt oder aber auch so Fragen, die helfen, in die Selbstverantwortung zu gehen, zu sagen, was brauchst du denn gerade, damit aus deiner Sicht du mit der Herausforderung XY besser umgehen kannst oder auch so Fragen wie, wie könnte ein erster Schritt aussehen, also so dieses Gefühl von, ich möchte ja die andere Seite auch nicht überfordern. Sie kommt vielleicht ja auch mit einem Anliegen oder mit einer Herausforderung und gleichzeitig aber ihr auch, und das ist ja auch, würde ich sagen, Teil von so einem Prozess und betrifft ja auch Teams, ihnen ja auch das Gefühl zu geben, am Ende des Tages kann ich alleine laufen oder kann relativ bald wieder komplett ohne Coach, Prozessbegleiterin und Co. laufen. Und das, würde ich sagen, ist bei mir oft der Ansatz. Weiß nicht, wie erlebst du das?
Ich glaube, ganz ähnlich. Und ich finde das eine super spannende Thematik. Ich habe vor ein paar Tagen jemanden gehört, der sagte, Coaching ist immer ergebnisoffen. Wenn es nicht ergebnisoffen ist, dann ist es kein Coaching. Und fairerweise, glaube ich, jongliere ich da manchmal auch ein bisschen zwischen den Rollen. Ich erlebe es als hilfreich, einem gegenüber sehr klar zu transportieren, in welcher Ebene wir gerade unterwegs sind. Ich sage halt manchmal, ich setze mal kurz meinen Coaching-Hut ab, ich setze mal kurz meinen Beraterinnen-Hut auf, so, um das sozusagen transparent zu gestalten. Und finde das aber sehr, sehr wichtig und auch natürlich irgendwie auch vielleicht einen Auftrag, den wir haben, ein bisschen Mut da draußen zu machen, dass das auch in Ordnung ist, wenn es eben kein festes Ziel gibt oder keinen Auftrag. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es gibt das klassische Auftragscoaching eigentlich gar nicht, weil wir häufiger zwar mit einer Idee reinstarten und ganz häufig unterwegs merken, aha, da sind ja noch links und rechts andere Themen oder Ideen, die auch noch eine wichtige Message haben. Und dann das integrieren dürfen. Und da liegt aber meistens auch so viel Mehrwert.
Ja, ja. Und das ist vielleicht Zweites, um das noch abzurunden, was mir gerade auch bei deinen Gedanken noch kam, dass häufig die größte Wirksamkeit im Coaching gar nicht ja die faktische Veränderung ist, sondern eher der Gewinn an neuen Perspektiven oder Erkenntnissen, die mir dann helfen, auch da wieder selbstverantwortlich besser zu entscheiden, wie möchte ich nächstes Mal mit Situation XY umgehen. Und da würde ich auch sagen, ist natürlich manchmal leider auch diese diffuse Welt des Coachings und des ungeschützten Begriffes auch was, wo viele auch erstmal so ein bisschen lost sind. Aber ja, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber ist gar nicht schlimm, weil ich fand das einen sehr wertvollen Gedanken noch. Lass uns mal, bevor wir auf einen Aspekt heute ja ein bisschen vertiefen, zumindest nochmal reingehen wollten, nämlich das ganz kleine Thema des Sinns, wollte ich aber trotzdem einmal vielleicht noch die Frage stellen, du hast ja schon einige Beispiele genannt, Thema Arbeitskontext, was sind so zwei, drei noch vielleicht konkrete Aufträge, wo man mit der PP in der Arbeitswelt arbeiten kann oder vielleicht auch, wo Kunden auf dich zukommen? Magst du da einfach nur noch mal so zwei, drei Beispiele nennen?
Ganz viel erlebe ich natürlich im Führungsalltag. Also die Frage danach, wie kann ich mein Team nicht nur irgendwie durch eine Zeit beziehungsweise ein Produkt oder eine Dienstleistung moderieren, sondern wie kann ich wirklich sozusagen auch auf ihre Nachhaltigkeit im Sinne von Gesundheit und Wohlbefinden einzahlen. Eines der großen Modelle in der positiven Psychologie, du kennst das mittlerweile auswendig und könntest es im Schlaf auch sagen, ist das PERMA-Modell, PERMA als Akronym und 5 Säulen für Wohlbefinden. Und daraus lässt sich super viel ableiten für den Arbeitskontext. Zum Beispiel die Säule P, die für positive Emotionen steht, Emotionsworkshops anzubieten, emotionale Regulation zu trainieren, Emotionsvokabular zu trainieren. Das ist zum Beispiel was, was hilfreich ist. Und wenn wir jetzt mal sozusagen wirklich den Blick in die Tiefe machen, das, was passiert, zum Beispiel ein großer Lebensmittelhersteller in Deutschland schult all seine Mitarbeitenden in diesen 5 Permasäulen, damit eben sozusagen eine Selbstwirksamkeit entstehen kann. Und es hat so ein bisschen auch so ein, da liegt viel drin, so ein Moment von Psychoedukation. Das heißt, dieses Wissen überhaupt auch an Personen weiterzubringen. Und auf einmal entstehen da so Aha-Effekte, weil Menschen im Arbeitskontext und Klammer auf, Wirtschaft ist so ein großer Hebel, auch für Gesundheit, Klammer zu, bemerken, aha, das sind Ansatzpunkte, die ich ja aktiver in mein Leben reinholen könnte und die ich gestalten könnte. Das erlebe ich zum Beispiel als total hilfreich. Mhm. Ein anderes Beispiel, das nicht von mir kommt, aber auf einer großen Ebene stattfindet, SAP in Deutschland oder Google, wenn wir international gucken, haben ganz, ganz große Positive, nicht nur Positive Leadership Programme, sondern zum Beispiel auch Achtsamkeitsprogramme. Die haben einen, zum Beispiel einen Chief Mindfulness Officer, der dafür Sorge trägt, dass sozusagen so eine Form von Entspannung stattfinden kann, und zwar on the go. Das heißt, im Sinne von, mein Arbeitstag hat vielleicht unterschiedliche Momente, wo ich wirklich auf Systeme zurückgreifen kann, die mir im Büroalltag oder im Homeoffice-Alltag begegnen, als auch überhaupt mit Menschen sozusagen 1:1 Beratung zu diesem Thema anzubieten, weil Resultat aus natürlich irgendwie auch einer sehr volatilen und einer sehr anspruchsvollen Arbeitswelt, viele kennen vielleicht die Idee einer VUCA-Arbeitswelt, Kontexte werden globaler, werden fluider, werden anspruchsvoller, digitaler, und da sozusagen immer wieder auch die Perspektive von, wie kann ich in dieser Arbeitswelt und in diesem System gesund bleiben, einzunehmen. Das ist ein gutes Beispiel für die positive Psychologie im Unternehmenskontext.
Ja, und ich finde auch da nochmal zu unterstreichen, ne, wir sprechen, weil wir beide auch in dem Kontext wahrscheinlich primär unterwegs sind, häufig ja auch von, ne, Büro / vielleicht die, ja, weiß gar nicht, ob man sagen kann, die klassische Wirtschaft, aber ich sag mal die White-Collar-Arbeitsbereiche, was ich ganz schön finde und auch nochmal unterstreichen möchte, dass die PP natürlich genauso auch in den Blue-Collar-Berufen eine riesige Anwendungsmöglichkeit liefert und da sich auch ganz viel übersetzen lässt. Und den zweiten Aspekt, den ich auch nochmal unterstreichen möchte, und das ist vielleicht auch einer, der im Laufe hoffentlich dieses Podcasts auch deutlich wird: Wir müssen nicht immer eine Johanna Mühlmeier oder eine Maylin Modrak buchen, um irgendwie mit der PP zu arbeiten, sondern ich finde, das Tolle ist, neben dem, dass man sich natürlich im Internet und über KI und Co. wahrscheinlich ganz viel Information holen kann, wir können ganz viel im Kleinen machen, und das muss auch nicht sein, dass ich dadurch automatisch den ganzen Tag mit meinem Team irgendwie raus muss, sondern es sind auch viele kleine Dinge, und da würde ich auch einfach nur gerne nochmal das unterstreichen, weil das ja vielleicht auch den Einstieg ein bisschen leichter macht in so ein Thema, falls man da noch keine Berührungspunkte hat.
Absolut, finde ich auch ganz wichtig, und das sind so Meetings. Viele Unternehmen haben eine Meetingkultur. Da eine Frage, die sowas in den Raum bringt, wie, wofür bist du gerade dankbar? Was hat dir heute Energie gegeben? Was ist ein Moment von Freude? Wo tankst du diese Woche auf? Also all das, was sozusagen auch in ganz kleinen Formaten ein bisschen mehr Reflexion über, wo sind eigentlich quasi die Schätze, in Anführungsstrichen, die wir als Ressourcen fördern können. Alles, was das in den Raum bringt und darauf einzahlt, ist total gut und sehr, sehr niederschwellig.
Ja. Lass uns mal auch in dem Vorhaben, dass wir diese Podcast-Folgen ja so um und bei 40 Minuten anpeilen, aber ich fände es trotzdem ganz schön. Wir haben uns überlegt, wollen wir in ein kleines Thema mal so ein bisschen reinfliegen, und ich würde fast vorschlagen, wenn wir da heute nur einen kleinen Anflug machen, dann und wenn das auf Interesse stößt, dann schließen wir einfach nochmal eine zweite Folge an, wo wir auch ein bisschen tiefer reingehen können. Wir wollten mal auf das kleine Thema Sinn schauen, wie ich es gerade schon angeteasert habe, und vielleicht erstmal so ein bisschen zur Einordnung, zum Verständnis. Warum ist es erstmal, Achtung, Wortspiel, überhaupt sinnvoll, sich im Allgemeinen mit Sinn beziehungsweise in der Arbeitswelt mit Sinn auseinanderzusetzen?
Ja, wir machen mal den Versuch, Sinn in a nutshell zu beleuchten. Tatsächlich ist es so, dass wir in der Forschung extrem starke Korrelationen zwischen Sinn erleben und Wohlbefinden sehen. Was heißt das? Dass Menschen, die sagen, meine Arbeit ist bedeutsam, mit meiner Arbeit mache ich einen Unterschied, ich fühle mich wichtig, ich fühle mich gebraucht als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer, dass diese Menschen auch hohes Wohlbefinden berichten. Das heißt, auch hoch ausgeprägt sind in ich führe ein zufriedenes Leben, ich fühle mich wohl in meinem Leben, ich habe das Gefühl, an der richtigen Stelle zu sein und so weiter. Und nun ist es ja so, dass ganz viele von uns auf so einer Zeitachse einfach wahnsinnig viel Stunden ganz plakativ in einem Job verbringen. Und deswegen macht es hochgradig Sinn, jetzt bemühe ich dieses kleine Wortspiel auch, sich da irgendwie auch die Frage zu stellen, ist das, was ich da tue, eigentlich bedeutsam? Und nichts anderes ist die Sinnfrage. Also mache ich mit dem, was ich tue, einen Unterschied? Hinterlasse ich Spuren? Kann ich einen Beitrag leisten zu etwas, was für mich wichtig ist, für mich kohärent ist? Und zwar ganz egal, ob das jetzt ein Handwerksbetrieb ist oder ob ich ein Team manage, ob ich eine Dienstleistung, ein Produkt verkaufe oder. Das ist wirklich so eine ganz, ganz subjektive Frage von, macht das für mich in meinem persönlichen Erleben einen Sinn? Und ich glaube, dass, was wir manchmal so ein bisschen als Missverständnis haben, ist, da geht es wirklich eher um so kleine sinngebende Momente oder Aktivitäten. Also auch ich und ich wage mal die Hypothese, auch du, wir haben Momente in unserem Berufsalltag, die erleben wir manchmal so ein bisschen weniger als sinnvoll. Vielleicht, wenn ich Rechnung schreibe oder mit meiner Steuerberaterin telefoniere oder so, dann bin ich auch nicht maximal sinnerfüllt. Aber es gibt eben viele kleine andere Aktivitäten, die genau dieses Gefühl in mir herstellen. Und deswegen geht es dann nicht so sehr darum, den großen Lebenssinn für alle Zeiten zu finden, was auch ein totaler Überanspruch wäre und Menschen auch massiv überfordern kann. Deswegen da gerne sehr liebevoll in der Begleitung sein. Aber es geht eben darum, überhaupt sich mal mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wie ist das, was ich hier tue, eigentlich für mich persönlich, nicht für meinen Partner, meine Partnerin, Freundschaften, sondern für mich als Marlene, für mich als Johanna sinnvoll.
Und auch da zur Einordnung, du hast gerade das Perma-Modell ja auch schon angesprochen. Vielleicht als kleiner Teaser, die erste Solo-Folge wird auch das Perma-Modell einmal vorstellen. Sinn findet sich ja in dem M wieder, also im sogenannten Meaning, wenn auch das Wort Maturing, glaube ich, Martin Seligmann, der das ja begründet hat, auch sagt, wäre vielleicht der ein bisschen bessere Begriff gewesen. Aber das heißt, genau, da finden wir es auch als eine wesentliche Komponente wieder. Und ich finde das Wort Sinn also erstmal total wertvoll, dass du auch nochmal unterstrichen hast, ne? Wir holen es mal runter von diesem, ich muss jetzt einen Lebenssinn in einem ganz, ganz großen Sinne angehen, sondern ich kann erstmal so im Kleinen schauen, was sind denn Dinge, die für mich sinnvoll oder sinnstiftend sind am Tag. Im Arbeitskontext würde ich sagen, habe ich immer das Wort Purpose gehört. Wir machen jetzt einen Purpose-Workshop, den schreiben wir uns auf bunte Plakate und hängen ihn uns hin oder schreiben sie auf unsere Website. Ist das, ich frage mal ganz ketzerisch, das Gleiche wie Sinn?
Ja, super. Danke für die schöne Brücke. Tatsächlich, wenn wir Michael Stiegers Worte uns zu Rate ziehen, der ganz viel Forschung zu diesem Thema gemacht hat, dann würde er sagen, Meaning is individual, Purpose is shared. Also sowas wie Sinn ist individuell, subjektiv und Purpose ist eher eine geteilte Vision. Und ich glaube, das wird auch manchmal so ein bisschen übereinander geworfen und ich erlebe immer wieder Menschen auch im Teamkontext, in der Begleitung, die fast schon so ein bisschen frustriert sind und das Gefühl haben, noch einmal die Auseinandersetzung mit Sinn, da waren wir doch schon und wir haben doch schon so ein paar schicke, sehr ausdrucksstarke Begriffe auf unserer Webseite zu stehen, was noch? Und tatsächlich würde aber Sinn im positiv-psychologischen Sinne wirklich eine sehr, sehr subjektive Perspektive einholen und darstellen und eben nicht dieses generische, was auch ganz, ganz wichtig und relevant ist, die Frage zu stellen von, was verbindet uns als Team, was ist sozusagen, ne, unser gemeinsames Verständnis von Fair Play, das ist ja was, was in den letzten Jahren einfach auch viel populär war oder populärer wurde. Und die Frage, die ich mit Sinn verbinde oder die positive Psychologie nach Sinn verbindet, ist aber eben eine sehr, sehr viel feinere in ihrer Granularität und bildet eben Sinn für einzelne Personen ab. Und das, was daraus manchmal resultiert, ist, dass Menschen feststellen, aha, diese und jenes ist ja in meinem Job total sinnerfüllt und total wichtig. Ja, darauf kann ich bauen. Manchmal stellen auch Menschen fest, mein Job hat eigentlich nicht so viel Sinnerfüllung, wie müsste es sonst sein, was würde dieses Gefühl eigentlich herstellen, dann landen wir manchmal bei sowas wie Jobcrafting, also dass Jobs mittlerweile viel stärker sozusagen qua Stärken besetzt werden und sogar manchmal einzelne Inhalte oder Aktivitäten stärkenorientiert besetzt werden und sich sehr progressive Unternehmen ein bisschen lösen von diesem ganz klassischen, das ist das Rollenprofil und genau so unaufweichbar muss es dann einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin auch übersetzen. Das heißt, da ist mehr Gestaltungsspielraum drin.
Ja, und das heißt ja auch, ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen. Zum einen, also Sinn und Purpose können total gut miteinander einhergehen im Sinne von, wenn ich in einem Team arbeite, dann ist es kein Entweder-Oder, sondern es ist total wichtig, zum einen mich mit meinem eigenen, was ist für mich sinnvoll und sinnstiftend auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig ist es für ein Team, für ein Unternehmen auch extrem relevant, trotzdem zu schauen, hey, was eint uns oder wofür stehen wir? Und zwar nicht nur für die Marketing-Kampagne, sondern natürlich wirklich auch im Rahmen der Kultur. Und ich habe gerade auch noch mal so ein bisschen so Szenarien durchgespielt, habe gesagt, okay, muss da immer ein Fit sein? Also muss sozusagen das, was für mich sinnstiftend ist, auch automatisch sich sozusagen im Purpose wiederfinden? Oder andersrum, und das ist ja oft die, finde ich, interessantere Frage, was ist, wenn sich das beißt? Hattest du das schon mal, beziehungsweise wie blickst du da drauf?
Ich glaube, dass es wirklich ganz diametral auseinanderging, das habe ich noch nicht erlebt. Das, was ich als hilfreich empfinde, ist, es wirklich auf eine kleine Ebene runterzubrechen. Also wenn du und ich als gemeinsames Werteverständnis sowas wie Freiheit oder Autonomie oder Lebendigkeit haben und gleichzeitig ich aber in der individuellen Perspektive sagen würde, nee, Freiheit brauche ich gar nicht, ich brauche vielmehr irgendwie Bindung oder Sicherheit, dann würde ich, glaube ich, immer die Frage stellen, was sind sozusagen unterschiedliche Ebenen? Also sprechen wir jetzt wirklich auf einer beruflichen Ebene oder überlege ich gerade in der Rolle von ich als private Person, es unterscheidet sich da ein Stück weit was voneinander. Und ich finde, dass sie eben total gut Hand in Hand gehen. Und ich erlebe das eigentlich auch so, dass es Menschen hochgradig entlastet, zu merken, aha, in meinem beruflichen Kontext, ja, in unserem Team ist ein gemeinsames Werte- und Leitbild sozusagen wichtig und dient als Fundament. Und manchmal, und das kommt nicht so selten vor, erlebe ich Menschen, die feststellen, meine sinngebenden Momente finden vielmehr im Privaten oder in Freundschaften oder in Freizeit oder in meinem Ehrenamt statt und haben aber gar nicht einen Veränderungswunsch in ihrer Arbeitswelt, sondern sind auch fein damit, so ein Sinn erleben zu haben, dass eher in einem privaten Kontext stattfindet.
Mhm. Ja, das finde ich nochmal ein ganz schönes zusätzliches Beispiel oder ein zusätzlich weiterer Gedanke. Ne? Wir Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich und wir brauchen jetzt auch nicht alle vielleicht die gleiche totale Sinnerfüllung vielleicht in dem Job. Ich glaube, wir sind uns einig, es braucht einen gewissen Fit für Motivation und für insgesamt natürlich auch das Gefühl zu haben, man ist wirksam und man hat Spaß bei der Arbeit. Und gleichwohl darf der Anspruch daran, wie stark passt sozusagen diese Erfüllung im Job, auch unterschiedlich sein. Und das ist ja dann schon fast wieder genau das, was wir vorhin eingangs hatten. Es geht wahrscheinlich mehr darum, das im Team auch sichtbar zu machen, auch vielleicht als eine Führungskraft zu wissen, okay, was braucht der, die oder ein oder andere und was ist auch das Maß, was für den oder die ein oder andere wichtig ist. Und da ist es halt für manche mehr und für andere auch ein bisschen weniger. Und das ist ja auch okay. Ne? Das bedeutet ja nicht, dass man schlechter zusammenarbeitet.
Absolut. Und vielleicht noch so einen abschließenden Gedanken. Mhm. Ein ganz schöner Leitsatz ist vom Know-how zum Know-why. Also Menschen ein Stück weit dafür zu sensibilisieren, sich die Frage zu stellen, wofür tue ich das? Wofür dieser Beruf? Wofür diese Position? Wofür diese Rolle? Und wenn meine Antwort darauf ist, dafür, um viel Freiheit in meinem Privatleben herzustellen, um überhaupt auch Existenzgrundlage zu schaffen, oder es ist auch eine sehr legitime Antwort.
Mhm. Ja, da ist es vielleicht eher der Mehrwert der Sichtbarkeit, der den großen Benefit liefert, als dass sozusagen da ein inhaltlicher Fit eben auch sein muss, ne? Ja. Dann lass uns doch mal als allerletztes, ich meine, wir haben sehr, sehr viele Anwendungsbeispiele eigentlich besprochen, aber trotzdem vielleicht noch für die, die sagen, ja, ach, das resoniert in mir, ich habe irgendwie Lust, mich so ein bisschen mal mit diesem Aspekt auch von Sinn näher auseinanderzusetzen. Was wäre mal so eine ganz kleine Sache, und wir reden hier bewusst nicht von dem großen Lebenssinn, die du mitgeben könntest oder die du sagst, die du vielleicht auch anwendest in deinen Coachings und in deinen Trainings, um sich so dem eigenen Sinn etwas zu nähern?
Eine Technik, die ich als sehr mächtig erlebe, ist das sogenannte Leitern von Tatjana Schnell, die eine der großen Sinnforscherinnen im deutschsprachigen Raum ist. Und Tatjana Schnell schlägt uns vor, andere Personen zu einem bedeutsamen Moment in ihrer Arbeitswelt, geht natürlich auch mit anderen Kontexten zu befragen. Und ich schlage vor, Johanna, wir probieren das einfach mal aus. Ich würde die Frage stellen, Johanna, was ist dir bedeutsam in deinem Arbeitsalltag?
Mir ist bedeutsam, unterschiedlichste Tätigkeiten am Tag zu machen.
Super. Was ist dir bedeutsam, ist die erste Frage, die wir stellen mit dieser kleinen Sinnintervention. Und die zweite Frage wäre ein ganz einfaches und wofür? Und diese Frage, dieses zweite und wofür, das gibt man dann immer wieder zurück an die Person, die man befragt, und folgt sozusagen der Logik einer Leiter, indem wir immer weiter auf die Metaebene dadurch transportiert werden. Und die Idee ist sozusagen, dem eigenen Lebenssinn über diese Leitertechnik ein ganz, ganz, ganz kleines Stückchen näher zu kommen. Das heißt, du sagst, dir ist bedeutsam, unterschiedliche Tätigkeiten auszuführen. Und wofür ist dir das bedeutsam?
Weil ich Spaß habe, immer wieder Neues zu lernen.
Okay. Und dann würde ich weiter fragen, und wofür ist dir der Spaß so wichtig und wofür? Mhm. Die einzige Regel ist, beziehungsweise es braucht ein bisschen Disziplin auf seitens der fragenstellenden Person, denn darf wirklich nur dieses kleine und wofür sein. Wenn man es gar nicht mehr aushält, darf man einen Joker ziehen, der dann lautet, und wofür noch? Da braucht man aber so ein bisschen Regulation, und es ist ganz spannend zu beobachten, was beim Gegenüber passiert, wenn wir das ein bisschen füreinander aushalten. Zweite wichtiger Hinweis für diese Übung ist, dass wir dieses Wofür wirklich sehr bewusst nutzen und nicht nach einem Warum fragen, weil Warum häufig so ein bisschen in die Vergangenheit orientiert ist und das Wofür zielt eher auf Gegenwart und Zukunft ab. Und das als erste mini kleine Idee für ein Mitarbeitendengespräch, für ein Coachinggespräch oder mal zu gucken, was passiert denn da, wenn ich mit diesen beiden kleinen Fragen in Richtung Sinn jemanden leite.
Cool. Vielen lieben Dank auch fürs Reingeben dieser Intervention und vor allem auch so ein bisschen diese zwei Dinge, auf die man auf jeden Fall auch achten sollte, wenn man das macht. Heißt, ich würde sagen, wir haben auch den Zuhörenden auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Anker gegeben, wenn sie Lust haben, mal vielleicht im Privaten bei Partner, Partnerin oder vielleicht auch Familienmitgliedern einfach mal so ein bisschen nachzuhaken. Und wir sind für heute zumindest am Ende erstmal unserer Zeit. Und ich freue mich total, dass du mit mir auf diese neue energetisierende Podcast-Reise gestartet bist, und möchte mich im allerersten Schritt vor allem bei dir bedanken für deine Zeit und auch deine Expertise. Und ich frage ganz gerne am Ende, habe ich mir vorgenommen für diesen Podcast, immer eine kleine auch Checkout-Frage. Und zwar, was ist das, worauf du dich heute noch freust?
Ich freue mich heute noch auf ein bisschen Meeresluft. Ich sitze hier nämlich gerade an der Nordsee und werde gleich mal noch ein paar Schritte Richtung Wasser gehen, komme aus einer beruflich durchaus intensiven Zeit und finde das total kraftvoll, was Wasser für eine beruhigende Wirkung hat. Also vielleicht brauche ich einfach in Zukunft mehr Momente, in denen ich auf irgendeinen Seefluss, Meer oder blicke, denn das bringt immer nochmal gut auch insgesamt so, wenn viel los ist im Außen, einen richtig guten Moment von Ruhe für mich.
Cool, das klingt sehr, sehr, sehr schön. Dann wünsche ich dir dabei vor allem ganz viel Freude. Und für alle die, die sagen, Mensch, das war für mich total spannend, was dort von Marlene und Johanna so geteilt worden ist. Wir freuen uns, wenn ihr natürlich diesen Podcast weiterempfehlt, ihr eine Bewertung dalasst beziehungsweise uns folgt. Das tut diesem Podcast in Zeiten von Analytics sehr, sehr gut. Und für alle, die sagen, Mensch, vielleicht wäre das interessant, mal mit Marlene zusammenzuarbeiten, in welchem Format auch immer. Wir verlinken ihre Kontaktdaten und ihre Website in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch sehr gerne bei ihr melden. Und damit sage ich danke, Marlene, für deine Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich ganz bald.
Vielen Dank für den schönen Zwischenraum bei dir, Johanna.